Wir wollen das Wort Gottes lesen, Römer 10, Verse 11 bis 15. Hört Gottes Wort, das Wort des einen, lebendigen und ewigen und wahren Gottes. Römer 10, Verse 11 bis 15. Denn die Schrift spricht, wer an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Es ist hier kein Unterschied zwischen Juden und Griechen. Es ist über alle derselbe Herr, reich für alle, die ihn anrufen. Denn wer den Namen des Herrn anruft, soll gerettet werden. Wie sollen sie aber den anrufen, an den sie nicht glauben? Wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie aber hören ohne Prediger? Wie sollen sie aber predigen, wenn sie nicht gesandt werden? Wie denn geschrieben steht, wie lieblich sind die Füße der Freudenboten, die das Gute verkündigen. Dies ist das Wort Gottes. Ihr dürft wieder Platz nehmen. Wir kommen jetzt zu unserem letzten Teil dieser Predigtreihe über diesen Bibeltext, Römer 10, 11 bis 15. Die kraftvolle Verkündigung des gepredigten Wortes in Römer 10. Als George Whitefield nach Amerika kam, um den Verlorenen zu predigen, kam er wie ein feuriger Blitz, der sich in die Flamme der Erweckung entlud, die während der ersten großen Erweckung in den USA weit verbreitet war. Whitefields feurige Leidenschaft, sein Eifer für die kompromisslose Verkündigung der Lehren von der Gnade und von der Notwendigkeit von Jesus Christus als Herrn standen immer im Vordergrund seiner evangelistischen Predigten. Augenzeugen seiner Predigten bezeugten, dass sie während seiner Predigt Furcht empfanden, weil ihnen feierlich bewusst wurde, dass sie in der Gegenwart Christi waren. Whitefield war theologisch präzise. Er kannte die Lehren der Erwählung und der Prädestination, aber das hinderte ihn nicht daran, das Evangelium zu predigen. Whitefield kannte die Heilige Schrift, er war ein Mann des Buches und er predigte und reiste kompromisslos in dem Wissen, dass alle, die den Namen des Herrn anrufen, gerettet werden. Gott benutzt gewisse Mittel, um seinen Willen zu erfüllen. Er benutzt ganz gewöhnliche Menschen, um sein Evangelium zu verkündigen. Es ist inhärent nichts Besonderes bei George Whitefield und es ist auch nichts intrinsisch Besonderes an Mose, Hesekiel, Amos oder Jona, als sie das Evangelium verkündeten. Sie waren gewöhnliche Menschen, die das Wort Gottes verkünden. Sie sind von Gott berufen. Sie sind Mittel zum Zweck, um das Evangelium zu verkündigen, damit wir Christus in der Schrift finden und ihn loben. Am Ende des Tages sagt Paulus uns in Römer 10, Vers 17, so kommt der Glaube aus dem Hören, das Hören aber durch das Wort Gottes. Paulus hat explizit klargestellt, dass sowohl Juden als auch Heiden Sünder sind und dass sie beide der Erlösung bedürfen. Beide Juden und Heiden Empfänger der Liebe Gottes sein müssen, wenn sie in ihrem Herzen glauben und mit ihrem Mund bekennen, dass Jesus der Herr ist. Es spielt keine Rolle, aus welchem Volk wir kommen, in welche Nation wir hineingeboren sind. Wichtig ist, dass wir Buße tun und an das Evangelium glauben. Daher ist die Botschaft heute Morgen sehr einfach. Rufe den Namen des Herrn an und du wirst gerettet werden. Erstens wollen wir auch die Schlussfolgerung anschauen, den Herrn anzurufen, Verse 11 bis 13. Wiederum, die Schrift sagt, jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Denn es ist hier kein Unterschied zwischen Juden und Griechen, denn er ist über alle derselbe Herr. Der reich ist an Gaben allen gegenüber, die ihn anrufen, die den Herrn anrufen. Und die sollen gerettet werden. Wir haben also diese erste Schlussfolgerung, der wir folgen wollen, den Herrn anzurufen. Und wir werden das in drei Unterpunkte herunterbrechen. Das erste bedeutet, dass du geehrt wirst, wenn du Gott anrufen kannst. Dies ist in den Versen 9 bis 10 festgehalten, dass Jesus Christus der Herr ist. Es bedarf einer Antwort und die Lösung des Problems besteht darin, dass wir erlöst werden, wenn wir recht antworten. Paulus zeigt auf die Schrift, die Validität und Wahrheit der Schrift ist nicht selbstverständlich. Wenn Paulus sagt, die Schrift sagt, dann indiziert er, dass die Schrift immer noch lebendig zu uns spricht über dieses Thema. Es ist Präsenz, es ist immer noch valide, dass Jesus Christus uns bereits erlöst hat, dass er schon die Tatsachen geschaffen hat. Dies war auch der Fokuspunkt der Reformation, dass die Autorität der Schrift in unserem Leben aufrechterhalten sein muss. In Timotheus 3, Vers 16 heißt es, alle Schrift ist von Gott eingegeben und gut zur Lehre, zur Korrektur, zur Schulung in der Gerechtigkeit, damit wir alle ausgerüstet seien für gute Werke. So tut es auch Petrus. Denn es ist noch nie eine Prophetie aus menschlichem Willen hervorgegangen, sondern Menschen durch den Heiligen Geist erleuchtet haben gesprochen. In Hebräer 4, Vers 12, denn das Wort Gottes ist lebendig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert, zu scheiden Mark und Bein, Seele und Geist, um die Geister zu unterscheiden, die Absichten des Herzens. Die Heilige Schrift ist die Grundlage, aus der wir diese Lehren ableiten. Daher beruft sich Paulus weiterhin auf die Heilige Schrift, um seine Wahrheit oder diese Wahrheiten zu untermauern. Er zitiert Jesaja 28, Vers 16, wie schon in Römer 9, 33. Wer an ihn glaubt, wird nicht zuschanden werden. Wer an ihn, an Jesus Christus, den Stein des Anstoßes glaubt, der soll nicht zuschanden werden. Damit sind wir wieder an dem Punkt, den Paulus in Römer 10, 9 bis 10 festgehalten hat. Erlösender Glaube und Glaube gehen Hand in Hand. Glauben heißt, wie wir letzte Woche besprochen haben, dass feste Überzeugungen da sind, dahingehend, was Christus für uns getan hat. Es gibt da einen Unterschied zwischen unterschiedlichen Arten von Glauben. Es gibt zwei nicht rettende Arten von Glauben. Die Reformatoren unterscheiden hier zwischen Assensus und Notitia. Das heißt, gewisse Wahrheiten über Gott und Erkenntnisse über Gott zu haben, dass Gott beispielsweise existiert. Wir wissen, dass jeder letztendlich an Gott glaubt, ob er es zugibt oder nicht. In Römer 1 hat Paulus dies festgehalten, dass die Götzen dienen, die sie selbst geschaffen haben durch ihre Hände. Und ähnlich sagt es auch Jakobus, dass selbst die Dämonen an Gott glauben, dass sie für wahr halten, dass Gott existiert. Sie haben auch einen Glauben an die Existenz Gottes. Ein Wissen an sich, Faktenwissen, rettet nicht. Was wir wirklich brauchen, ist, was die Reformatoren Fiducia nannten, ein persönliches Vertrauen. Persönliches Vertrauen in das Objekt unseres Glaubens. Ein persönlicher Glaube, ein persönliches Vertrauen in Jesus Christus. Deshalb erklärt Paulus und zitiert Jesaja, jeder, der an ihn glaubt, an einen jemand, an einen Jesus Christus, eine Person, Glaube, Vertrauen, Zuversicht mit Überzeugung in den Schöpfer des Himmels und der Erde, Jesus Christus, wahrer Gott, wahrer Mensch, der unter Pontius Pilatus gelitten hat, gekreuzigt wurde, gestorben und begraben ist und von Gott, dem Vater, von den Toten auferweckt wurde. Dieser Glaube in Jesus Christus rettet die Christen. Er ist der einzige Retter für uns. Es geht um ein persönliches Vertrauen in einen Jemand. Und dieser Jemand ist Jesus Christus. Im Militär gibt es einige, die gerne aus Flugzeugen springen, mehr oder weniger. Und perfekte Flugzeuge gibt es nicht. Und trotzdem gibt es Leute, die da rausspringen. Und wenn ihnen Fallschirme ausgehändigt werden, den Fallschirmjägern, dann haben sie ein gewisses Maß an Vertrauen, an persönlichem Glauben und Vertrauen in dieses Objekt Fallschirm. Und das Vertrauen besteht darin, dass der Fallschirm sich öffnet, dass er geöffnet bleibt und dass er, wenn er sich dann öffnet, keine großen Löcher oder Risse aufweist. Und die meisten Menschen können sich einen Fallschirm vorstellen und sagen, ja, ich glaube, dass er sich öffnet, wenn die Reißleine gezogen wird. Aber dieser Glaube ist kein rettender Glaube. Der Glaube und das Vertrauen, von dem Paulus spricht, bedeutet, den Fallschirm auf den Rücken zu legen und aus dem Flugzeug zu springen. Unser Glaube an Jesus Christus ist der rettende Glaube, den wir haben dürfen und haben müssen, ist, dass wir an das Objekt unseres Glaubens uns festhalten und ganz fest vertrauen an Jesus Christus und uns ihm auch zu uns auf ihn werfen. Wie auf einen Fall schon. Paulus fährt fort, das Ergebnis des Glaubens oder der festen Überzeugung an den Herrn Jesus Christus zu beschreiben und er sagt, ihr werdet nicht zuschanden werden. Und das ist genau das Argument, das Paulus an anderer Stelle darlegt, in Römer 5,5, nachdem er die Christen daran erinnert, dass sie durch den Glauben an Jesus Christus gerechtfertigt worden sind und ihnen dadurch Frieden mit Gott geschenkt wird. Und aufgrund dieses Friedens, den wir mit Gott haben, freuen wir uns auch über unsere Gegenwart oder freuen wir uns in unseren gegenwärtigen Leiden. Paulus erklärt die praktischen Auswirkungen für einen gerechtfertigten Menschen. Aufgrund der großen, beständigen Liebe Gottes, schreibt er, und die Hoffnung lässt uns nicht zuschanden werden, weil die Liebe Gottes in unsere Herzen ausgegossen ist durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Wir müssen nicht länger die Schande der Sünde ertragen in unserem Leben, die verdammende Natur, die durch Adam in der ersten Übertretung im Garten erwirkt wurde. Als Adam und Eva sündigten, heißt es in 1. Mose 3, Vers 7, da wurden ihre Augen geöffnet und sie erkannten, dass sie nackt waren und sie machten sich Feigenblätter und machten sich daraus Lendenschürze. Durch die Sünde wurden sie völlig entblößt und beschämt über das, was sie getan hatten. Ihr Handeln in diesem Moment trennte sie vom Herrn. Sie schämten sich. Auf diese Weise trägt auch unsere Sünde das Zeichen der Schande. Doch in Jesus Christus gibt es keine Schande. Es gibt keine Scham in Jesus Christus. Der Leidensknecht, der Gesalbte des Herrn, trug die Schande. Der Unbefleckte trug die Schande seiner Schafe am Kreuz. Hör auf die Schande, die Christus für dich ertragen hat. Matthäus 26, 67, da spuckten sie ihm ins Gesicht und schlugen ihn. Und manche wahrhaftig schändliche Akte gegen Gott durch Menschen. Matthäus 27, Vers 28 bis 29. Und sie zogen ihn aus und legten ihm ein scharlachrotes Gewand an. Und sie flochten eine Dornenkrone und setzten sie auf sein Haupt und gaben ihm ein Rohr in seine Hand und sprachen zu ihm und knieten sich nieder vor ihm und verhöhnten ihn und sprachen, Heil dir, König der Juden! Er trug die Schande unserer Sünde. Und als er ein Stein des Anstoßes wurde für die Menschen von Israel, wurde er zur selben Zeit ein liebreicher Schatz für all diejenigen, die an ihn glauben, für uns Christen, die ihr Vertrauen ganz allein auf ihn setzen. Das ist letztendlich eine Zusammenfassung dessen, was Paulus schon vorher gesagt hat. Ihr müsst die Schande der Sünde nicht selbst tragen, weil Jesus selbst sie an eurer Stelle getragen hat. Rufe den Namen des Herrn an. Glaub an den Herrn Jesus. Und du, Bruder und Schwester, wirst gerettet werden. In Christus sind wir geehrt. Lehne dich auf ihn mit Bezug auf diese Wahrheiten. Wenn du Zweifel hast, wenn du Ungewissheit empfindest, wenn du niedergeschlagen bist, dann wende dich an ihn, wende dich ihm zu und stütze dich auf das, was Christus für dich getan hat. Denke an deinen Erlöser, denn er denkt an dich. Und so ziehen wir die Schlussfolgerung, den Namen des Herrn anzurufen. Den Herrn anrufen bedeutet, dass du geehrt wirst. Und das bedeutet aber auch, dass du ein Erbe bist. Vers 12. Paulus legt nochmal das Fundament und betont, dass kein Unterschied zwischen Juden und Griechen ist. Denn er ist ein Herr, ein und derselbe Herr über alle und schenkt seinen Reichtum allen, die ihn anrufen. Es gibt keine kulturelle Barriere zwischen verschiedenen Völkern, dass sie nicht sich nahen könnten, sondern die Barriere ist Glaube und Unglaube. Es gibt zwei Arten von Unterscheiden und die heißen vor der Bekehrung. Vor der Bekehrung gibt es keinen Unterschied, denn alle sind in Adam vereint und daher auch in ihren Sünden und Übertretungen für niemand. Niemand ist ethisch frei von Sünde oder ethnisch frei von Sünde. Römer 5, Vers 12. Wie nun durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod, so ist der Tod zu allen Menschen gekommen, weil alle gesündigt haben. Vor der Bekehrung gibt es keinen Unterschied. Alle haben gesündigt und in Römer 9 betont Paulus dies noch einmal, Verse 9 bis 10 und Römer 3. Was nun? Sind wir Juden besser? Nein, ganz und gar nicht. Denn wir haben bereits festgehalten, dass beide, Juden und Griechen, unter die Sünde verkauft sind, wie geschrieben steht. Keiner ist gerecht, auch nicht einer. Vers 20. Denn durch Werke des Gesetzes wird kein Mensch gerecht, weil durch das Gesetz Erkenntnis der Sünde kommt. Da zieht Paulus die Schlussfolgerung, dass es absolut keinen Unterschied gibt unter den Menschen, weder zwischen Juden und Griechen, egal wo du herkommst, ihr seid alle, du bist in Sünde geboren, wir sind alle in Sünde geboren. Römer 3, 22 bis 24, die Gerechtigkeit Gottes durch den Glauben an Jesus Christus ist für alle, die glauben, denn es gibt keinen Unterschied, denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit Gottes. Es gibt nicht nur keinen Unterschied vor der Bekehrung, aber es gibt auch keinen Unterschied nach der Bekehrung, weil alle im zweiten Adam vereint sind, im zweiten Adam Jesus Christus. Und daher durch die Vereinigung mit Christus in ihm untadelig sind. Du bist von dem gerechten Gericht Gottes ausgenommen, weil er es für dich getragen hat. Galater 3, 28, da ist weder Jude noch Grieche, da ist weder Sklave noch Freier, da ist weder Mann noch Frau, denn ihr seid alle eins in Christus Jesus, dem Herrn der Herren, dem König der Könige. Auch in Römer 3, 29 lesen wir, oder ist Gott nur der Gott der Juden? Ist er nicht auch der Gott der Heiden? Ja, auch der Heiden. Denn Gott ist einer, der die Beschnittenen durch den Glauben und die Unbeschnittenen aus Glauben rechtfertigt. Deshalb kann Paulus in Römer 10, Vers 12 schlussfolgern, denn es ist kein Unterschied zwischen Juden und Griechen, denn ein und derselbe Herr ist Herr über alle. Dies wiederholt sich, denn der Herr ist Herr über alle. Es ist eine Bestätigung der Herrschaft Christi. Jesus ist das Subjekt, um das es geht. Jesus ist, woran Paulus denkt. Derselbe Ausdruck ist über Jesus Christus ist auch in Apostelgeschichte 10, 36 verwendet. Was das Wort betrifft, das er nach Israel gesandt hat, um die frohe Botschaft vom Frieden durch Jesus Christus zu verkündigen, er ist Herr über alle. Wie wichtig ist es, dies den Zuhörern näher zu bringen? Nochmal, die Anklage gegen das Volk Israel, weil sie ihren Messias abgelehnt hatten, stand für Paulus im Vordergrund. Von Anfang an, seit er in Römer 9, 2-3 erklärte, seine Sorge für seine Leute kundtat, sein Volk Israel. Er sagt, ich habe großen Kummer und unaufhörliche Sorge in meinem Herzen. Denn ich wünschte, dass ich selbst verflucht und von Christus abgeschnitten wäre, um meiner Brüder willen, meine Verwandten nach dem Fleisch. Das Volk, das sich nach dem Messias sehnte, das auf den Messias hoffte, lehnte ihn ab. Sie lehnten nicht nur sein Werk am Kreuz ab, sondern sie lehnten ihn auch als ihren Gott ab. Jesus ist der Herr, weil er mit dem Vater gleichberechtigt ist und ewig ist. So wie es im Westminster Shorter Catechism in Frage 6 bezüglich der Gottheit heißt, es gibt drei Personen in der Gottheit, den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist, und diese drei sind ein Gott, derselbe, in der Substanz, derselbe in seiner Natur, derselbe in der Macht und in der Herrlichkeit. Christus selbst verkündete, dass er mit Gott eins sei. Besonders in Bezug auf den Bundesnamen Gottes im Alten Testament, den wir mit Herr übersetzen, Yahweh. Dieser Herr der Herren, Yahweh. Der Name Jesu bedeutet, Yahweh rettet. Der Herr ist unsere Rettung. Das ist in der Identität seines Namens, in seinem Ruf. Jesus ist die Verkörperung, die Inkarnation des Heilsplans Gottes, weil er Gott ist. Das ist auch, womit Johannes seinen Brief eröffnet. Johannes 1, Verse 1 bis 5. Im Anfang war das Wort. Das Johannesevangelium, nicht sein Brief, das Johannesevangelium. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Er war im Anfang bei Gott. Jesus ist Gott. Er ist von Anfang an mit Gott zusammen und alle Dinge sind durch ihn geworden und es ist nichts geworden, was geworden ist ohne ihn. Und in ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht überwunden. Die Behauptung, die Christus über sich selbst in Johannes 8, 58 aufrichtet, erinnert uns an die Selbstidentifikation, die der Herr dem Mose gibt in Exodus 3, Vers 14. Dort heißt es, Gott sprach zu Mose, ich bin, der ich bin. Und er sprach, sag dem Volk Israel, ich bin, der ich bin, hat dich gesandt. Was behauptet also Jesus von sich selbst? Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ehe Abraham war, bin ich. Jesus stand dort in ihrer Mitte und proklamierte, dass er der Herr ist. An anderer Stelle in der Heiligen Schrift werden wir auch auf diese Tatsache hingewiesen, dass Jesus Christus der Herr ist. Er ist nicht nur Herr, sondern ist der Herr. Philipper 2, Vers 6 und auch Verse 9 bis 10, wo es um Jesus geht, der, obwohl er in der Gestalt Gottes war, die Gleichheit mit Gott nicht für einen Raub hielt. Darum hat Gott ihn erhoben und ihm den Namen verliehen, der über alle Namen ist, damit sich im Namen Jesu jedes Knie beuge im Himmel und auf Erden und unter der Erde. Kolosser 1, 15 bis 16. Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. der Erstgeborene der ganzen Schöpfung. Denn durch ihn ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, es seien Throne oder Herrschaften oder Gewalten oder Mächte, alles ist durch ihn und zu ihm geschaffen. Jesus Christus ist der Herr. Wenn uns gesagt wird, dass Gott am Anfang Himmel und Erde geschaffen hat, dann war Jesus Christus selbst von Anfang an dabei. Und alles ist durch ihn geschaffen. Deswegen ist Jesus auch der Herr. Jesus ist Gott. Hebräer 1, 2 bis 4 sagt uns, in diesen letzten Tagen aber hat er zu uns geredet durch den Sohn, den er zum Erben aller Dinge eingesetzt hat und durch den er auch die Welt erschaffen hat. Er ist der Glanz der Herrlichkeit Gottes und das Abbild seines Wesens. Er erhält das Universum durch sein mächtiges Wort. 1. Johannes 5, Vers 20. Und wir wissen, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns Erkenntnis gegeben hat, damit wir den erkennen, der wahrhaftig ist. Und wir sind in dem, der wahrhaftig ist, in seinem Sohn Jesus Christus. Er ist der wahre Gott und das ewige Leben. Johannes 10, Vers 30 sagt Jesus, ich und der Vater sind eins. Offenbarung 22, Vers 13, ich bin das Alpha und das Omega, der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende. Jesus ist Herr, Jesus ist ewig. Paulus beleuchtet in Römer 10, 9 bis 10 die Wichtigkeit des Glaubens an Jesus Christus, dass man in seinem Namen gerettet werde. Jetzt macht er ausdrücklich die Unterscheidung, dass Jesus der Herr ist, dass er Herr über alles ist. Es ist repräsentativ für seine Souveränität, ohne Ausnahme. Aber die Sphäre der Souveränität, die er hat, die ihm gehört, ist ein besonderes Privileg für sein Bundesvolk, für seine Menschen, für die Menschen, die Teil seiner Bundesliebe sind, die seine Schafe sind. Um welche Liebe geht es? In Römer 8, 28 heißt es, und wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die an seinen Namen glauben, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Es geht ja um ein ganz bestimmtes Volk, nämlich um die, die Gott lieben, die von Gott berufen sind. Die Erlösung wird durch den Retter, den Herrn Jesus Christus, wirksam gemacht. Johannes 6, 37, alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen, und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Aufgrund des Werkes Christi wird die Erlösung der Auserwählten vollbracht. In Epheser 1, Vers 11 heißt es, in ihm haben wir ein Erbe erlangt, dass, da wir vorherbestimmt sind nach dem Willen dessen, der alles nach dem Ratschluss seines Willens wirkt. Nachdem Jesus der Herr ist, was tut dieser Herr dann als Gegenleistung? Er schenkt seinen Reichtum allen, die ihn anrufen. Er beschenkt in diesem Fall die, die ihn anrufen. Es bedeutet, dass sie reichlich versorgt werden. Es geht weit über zeitlichen Reichtum hinaus und verweist auf ein ewiges Erbe. Es verweist zurück auf das Geschenk des Heils, das dem Gläubigen zuteil wird. Es ist derselbe Nutzen, den wir durch seine Adoption als Söhne erhalten. Römer 8, Vers 16 und 17. Der Geist selbst bezeugt unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Und wenn Kinder, dann auch Erben. Erben Gottes und Miterben Christi. Es ist erneut eine Bestätigung, dass wir diesen Reichtum nicht aus uns selbst verdienen können. Gott ist derjenige, der ihn frei seinen Leuten schenkt, allen, die ihn lieben. Das bedeutet, dass Gott die Gläubigen reichlich mit diesen Reichtümern versorgt. Paulus schreibt, in Philipper 4, Vers 6 dasselbe. Sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst eure Bitten durch Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Das führt uns zu dem Ergebnis, das in Philipper 4, 19 steht. Und mein Gott wird euch versorgen mit allem, was ihr braucht, nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Es geht nicht um weltliche oder zeitliche Reichtümer, sondern um die wahren Reichtümer des Himmels. Erlösung, Annahme, Adoption, Rechtfertigung, Heiligung, Verherrlichung. Echte Reichtümer, die wir auch wirklich brauchen. Jesus Christus selbst hat dir alles gegeben, was du brauchst. Warum solltest du dir dann Sorgen machen? Warum solltest du dich ängstigen? Paulus ermahnt uns, seid um nichts besorgt. Warum? Denn Christus wird euch mit dem versorgen, was ihr wirklich braucht. Sogar Jesus selbst sagt in Matthäus 6, 30 bis 33, wenn aber Gott das Gras auf dem Felde so kleidet, das heute lebt und morgen in den Ofen geworfen wird, wie viel mehr wird er euch, ihr Kleingläubigen, versorgen? Darum sorgt euch nicht und sprecht, was sollen wir essen, was sollen wir trinken oder was sollen wir anziehen? Denn nach dem allen trachten die Heiden. Euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft. Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch all dieses zufallen. Wir leben in einer angsterfüllten Welt. Jeden Tag wachen wir auf, und obwohl die Barmherzigkeit des Herrn jeden Morgen neu ist, lassen wir ihn oft beiseite und konzentrieren uns auf das Unbekannte und machen uns Sorgen und denken an Schmerzen und Ängste, die uns plagen. Doch der Herr selbst verspricht uns, er garantiert uns, er gibt uns ein festes Fundament, eine Verheißung Gottes, dass er uns mit allem versorgen wird, was wir brauchen. Deshalb beten wir auch, unser tägliches Brot gib uns heute. Gib uns, was wir brauchen heute. Ich brauche mir über morgen keine Sorgen machen. Ich brauche nur so viel, um diesen Tag zu überstehen. Der Tag hat seine eigene Sorge. Wir brauchen das heute und nur das heute. Wenn du dir Sorgen machst und du bedrückt bist mit den Sorgen dieser Welt, wie wir auch alle tun, wovon wir alle betroffen sind, dann wende dich an Christus und an seine Verheißungen. Er allein versorgt dich mit genau dem, was du wirklich brauchst. Er gibt dir alles. Also nochmal die Schlussfolgerung, den Herrn anzurufen, den Namen des Herrn anzurufen. Denn den Herrn anrufen bedeutet, dass du geehrt wirst, dass du Erbe bist. Und schlussendlich bedeutet, den Namen des Herrn anzurufen, auch, dass du gerettet wirst. Nochmal, es gibt keine Exklusivität, niemand wird ausgeschlossen, wenn er den Namen des Herrn anruft. Es gibt keinen Unterschied vor der Bekehrung, es gibt keinen Unterschied nach der Bekehrung. Alle sind, so heißt es im Lied Rock of Ages, nackt komme ich zu dir, um sich zu kleiden, hilflose schauen zu dir um Gnade. Wir haben Gott nichts zu bringen in unserem sündigen Zustand. Aber Jesus Christus nimmt uns in unseren schmutzigen Lumpen an und macht sie weiß wie Schnee. Damit alle, die den Namen des Herrn anrufen, gerettet werden. Im Alten Testament bedeutet das Wort Name viel mehr wie nur der Rufname. Name bedeutet Ruf. Guter Ruf, es beinhaltet, was eine Person wirklich ist, was sie ausmacht. Und wenn wir den Namen des Herrn anrufen, dann rufen wir nicht nur einen Namen an, sondern ein ganzes Wesen, was er wirklich ist. Allmächtig, allwissend, sich selbst genug. Wir rufen den Namen des Herrn an und rufen seinen Ruf an zu unserer Rettung. Wir rufen Christus an. Wir rufen den Namen Christi an, weil er allein derjenige ist, der uns gekauft hat, der unsere Erlösung erworben hat. Er allein ist der Retter. Er ist Herr. In diesem letzten Teil von Römer 10, Verse 5 bis 13, in diesem großen Textabschnitt, werden wir wirklich erinnert an die große Zusammenkunft des Volkes Gottes, wie es vom Propheten Joel prophezeit wurde. Auch wenn Gottes Erlösungsplan durch ein bestimmtes Volk, durch das Volk Israel verwirklicht wurde, war er von Anfang an zum Nutzen aller Menschen bestimmt, überall auf Erden. Dies zitiert Paulus, dem Propheten Joel, Joel 2, 32. Es wird geschehen, dass jeder, der den Namen des Herrn anruft, gerettet wird. Denn auf dem Berg Zion und in Jerusalem werden die Entronnenen sein, wie der Herr gesagt hat. Und unter den Überlebenden werden die sein, die der Herr ruft. Es ist ein Tag geweissagt, ein Tag, von dem Joel spricht, an dem alle Völker zusammenkommen und dem Herrn dienen und seinen Namen anrufen. Das ist exakt, was im Buch der Apostelgeschichte erfüllt wurde, nachdem die Menschheit von der Gegenwart Gottes getrennt wurden, durch den Turmbau zu Babel die Sprache getrennt wurde und die Völker zerstreut wurden, so wird nun in Apostelgeschichte 2 das Volk vereint, die Menschheit vereint. Und Petrus wiederholt genau das, was Joel geweissagt hat, worauf Paulus sich bezieht. In Apostelgeschichte 2, 21. Und es wird geschehen, dass jeder, der den Namen des Herrn anruft, gerettet wird. In der gesamten Apostelgeschichte sehen wir diese Erfüllung. Wie es Jesus in Apostelgeschichte 1,8 zum Ausdruck bringt. Ihr aber werdet die Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Das Evangelium wurde von Jerusalem, Judäa und Samarien durch Petrus und die 12 Apostel verbreitet. Das Evangelium selbst wurde durch die Gefangenschaft des Paulus nach Rom getragen, das damals die Enden der Erde umfasste. Das römische Imperium, die Enden der Erde repräsentierte, die Verheißung Christi, die Kirche zu bewahren, die Jesus Christus selbst gab. In Matthäus 16, Vers 18, dort heißt es, und ich sage euch wahrlich, wahrlich, du bist Petrus, auf diesen Felsen will ich meine Kirche bauen und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Dies wird durch die Präsentation des Evangeliums deutlich. Und es wird uns als Ermutigung zuteil, wenn wir das christliche Leben leben. Wir haben die Ehre und das Vorrecht, diese Botschaft und Mission Christi weiterzutragen. Man muss kein Pfarrer sein, um diese Wahrheiten zu verkündigen, dass Jesus der Herr ist. Wenn du in deinem Herzen glaubst und mit deinem Munde bekennst, dass er der Herr ist, wirst du gerettet werden. Ihr, die ihr Studenten seid, könnt Salz und Licht sein inmitten einer zunehmend säkulären Welt, indem ihr fest an dem Glauben bleibt, der den Heiligen ein für alle Mal überliefert wurde, indem ihr fest auf der Heiligen Schrift steht. Ihr, die in säkularen Berufen arbeitet, habt die besondere Ehre und das Privileg, das Evangelium am Arbeitsplatz zu verkünden. Ihr habt die Fähigkeit, wie Petrus uns ermahnt, in 1. Petrus 3, Vers 15. Seid aber allezeit bereit, gegenüber jedermann Zeugnis zu geben über die Hoffnung, die in euch ist. Doch tut es mit Sanftmut und Ehrfurcht. Wenn Ungläubige euch fragen, warum ihr fröhlich, freundlich, liebevoll, großzügig zu anderen seid, habt ihr eine offene Tür, um die Hoffnung in euch zu teilen, das Evangelium zu verteidigen, die Hoffnung, die in euch ist. Auch ihr, die ihr ungläubige Familienmitglieder habt, habt die besondere Ehre und das Vorrecht, das Evangelium zu teilen mit ihnen. In unserer Gesellschaft ist es eine Seltenheit, einen Tag in der Woche für die Anbetung des Herrn zu reservieren. Unsere Aktionen, unser Verhalten dienen als Rambock für die widerspenstigen Herzen der Ungläubigen, um ihr wackeliges Fundament zu erschüttern und sie aufzufordern, ihr Fundament auf den sicheren und festen Anker Jesus Christus zu bauen. Wir haben uns also zunächst die Schlussfolgerung angesehen, den Herrn anzurufen. Denn den Herrn anzurufen bedeutet, dass du geehrt wirst, dass du ein Erbe bist und dass du gerettet wirst. Und zweitens wollen wir uns nun den Kontext, den Rahmen ansehen für das Anrufen des Herrn. Verse 14 bis 15 in Römer 10. Paulus schreibt, wie sollen sie denn den anrufen, an den sie nicht geglaubt haben? Und wie sollen sie an den glauben, von dem sie nie gehört haben? Und wie sollen sie hören, wenn nicht jemand ihnen predigt? Und wie sollen sie predigen, wenn sie nicht gesandt werden? Denn es steht geschrieben, wie schön sind die Füße derer, die das Evangelium verkünden. Der erste Abschnitt dieser Verse repräsentiert die absolute Wichtigkeit, dass jemand hinausgeht, um das Evangelium zu verkündigen. Es erfordert ein Handeln. Ein Handeln, das von einer Herzensbezeugung, einer Herzensüberzeugung für die Verlorenen ausgeht. Das Primat der Verkündigung der guten Nachricht steht für Paulus im Vordergrund. Es gibt ein populäres Zitat, das in der evangelikalen Welt weite Kreise zieht. Und das ist eigentlich ein Fehlzitat von Franz von Assisi. Es lautet wie folgt. Predige das Evangelium, wenn nötig, mit Worten. Der Versuch besteht darin, die eigenen äußeren Handlungen als Mittel heranzuziehen, mit denen ein Ungläubiger sieht, wie wir handeln. Natürlich sollen wir, wie oben beschrieben steht, die Hoffnung, die in uns ist, demonstrieren. Es geschieht nicht nur durch Taten allein, sondern es geschieht durch die Verkündigung des Wort Christi, des Wortes Christi. Die Verkündigung, die Proklamation des Wortes Christi ist der Inhalt dieser Botschaft. In Römer 10, 14 bis 15 geht es gegen die modernen evangelikalen Taktiken, Menschen für Christus zu gewinnen, wirklich gegen den Strich dieser neuen modernen Taktiken. Eine Kirche, die es vernachlässigt, Christus zu predigen, unterernährt die Zuhörer. Sie ist nichts Besseres als die falschen Hirten Israels. Sie versäumt, Christus zu predigen, die Herde zu nähren. Und ein Versäumnis, die Herde zu nähren, ist ein Versäumnis, sie zu hüten. Und ein Versagen der Hirten, ein Versagen des Hirten, ein Versagen des Pastors und der Lehrer. Paulus macht dies deutlich. Das heißt, niemand kann durch die bloße Erkenntnis, dass Gott existiert, gerettet werden. Es widerspricht der Vorstellung, dass jemand ohne das verkündete Wort zum rettenden Glauben an Jesus Christus kommen kann. Niemand wird gerettet, nur weil er die Bäume sieht und weiß, es gibt einen Schöpfer. Oh, ich weiß, wer Jesus ist. Nur weil ich die Bäume sehe und denke, sie sind die Werke eines Schöpfers. Sie müssen den Glauben, den lebendigen Glauben bekommen. Der Glaube, der durch Hören kommt, Hören des Wortes Gottes, des Wortes Christi. Im Westminster Larger Catechism, Frage 60, können diejenigen, die das Evangelium nie gehört haben, noch an ihn glauben, dadurch gerettet werden, dass sie nach dem Licht der Natur leben? Antwort: Diejenigen, die das Evangelium nie gehört haben, Jesus Christus nicht kennen und nicht an ihn glauben, können nicht gerettet werden, auch wenn sie sich noch so sehr bemühen, ihr Leben nach dem Licht der Natur oder den Gesetzen der Religion, zu der sie sich bekennen, zu gestalten. Auch gibt es keine Rettung in irgendeinem anderen, sondern nur in Christus allein, der allein der Retter seines Leibes, der Kirche ist. Das Heil kann nicht erlangt werden, ohne das Evangelium zu hören. Römer 1, 18 bis 32 und Römer 10, 14 bis 17. Wenn wir diese heranziehen, dann finden wir keine andere Schlussfolgerung, die wir ziehen können, als die, dass die Botschaft des Evangeliums verkündet werden muss. Nicht eine verwässerte Botschaft, sondern die Gesamtheit des Evangeliums, der ganze Ratschluss Gottes, von der Sünde bis zur Erlösung. Alle Aspekte müssen verkündigt werden. Wenn wir die Reihenfolge umkehren, die Paulus anbringt, mit hypothetischen Fragen, dann bringen wir die Menschen dazu, den Namen des Herrn nicht anzurufen. Zunächst müssen bevollmächtigte Boten das Evangelium aussenden. Als nächstes verkündigen diese bevollmächtigten Boten das Wort Christi, das für die Errettung ausreicht. Und drittens, die verkündeten Worte werden von den Zuhörern gehört. Viertens, der Hörer wird von seiner eigenen Sünde und seinem Elend überführt, da Gott das verkündete Wort als Mittel nutzt, um einen Sünder zum Heil zu rufen. Und ihm wird dann der Glaube gewährt oder geschenkt. Glaube, tiefe Überzeugung, Verwurzelung in Jesus Christus. Und schließlich ist das von Paulus behauptete Ereignis, dass diese Person den Namen des Herrn anruft. Wie wir wissen, Römer 10, Vers 13, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Die kraftvolle Verkündigung des gepredigten Wortes erreicht also seinen Höhepunkt. Thomas Watson, der große Puritaner, sagt, durch das Ohr, in dem unsere ersten Eltern der Schlange zuhörten, haben wir das Paradies verloren. Und durch das Ohr, in dem wir das Wort hören, kommen wir in den Himmel. Deshalb kann Paulus anerkennen, in Anlehnung an Jesaja 52, Vers 7, wie schön sind die Füße derer, die das Evangelium verkündigen. Die sich abmühen und die frohe Botschaft weitertragen, viel Mühsal ertragen, um es zu den Zuhörern zu bringen. Im 5. Jahrhundert vor Christus befanden sich die Griechen im Krieg mit den Persern. Es gab viele entscheidende kritische Schlachten, die stattgefunden haben und die schlussendlich zur Eroberung Griechenlands durch Alexander den Großen führen sollten. Eine dieser Schlachten fand in der Schlacht in der Ebene von Marathon statt. Pheidippides war von der griechischen Armee beauftragt, Läufer die Nachrichten vom Schlachten nach Athen und zurück überbrachte. Als die griechische Armee die Perser bei Marathon besiegte, lief Pheidippides die gesamte Strecke, ungefähr 26 Meilen, um die frohe Botschaft zu verkünden. Also die frohe Botschaft des Sieges über ihren Feind. Daher stammt auch der Begriff, den wir für Marathon verwenden, 42 Kilometer, 26 Meilen zu laufen. Dieser Mann war geehrt, die ganze Strecke mit Ausdauer zu laufen und den griechischen Militärkommandanten und Führern diese wunderbare Lage des Sieges über die Perser zu verkünden. In Bezug auf den vorliegenden Abschnitt ist wiederum die Institution der Evangeliumsverkündigung mit sich bringt, ein Schatz. Also nochmal, es geht darum, den unschätzbaren Schatz zu verkündigen, den die Institution der Evangeliumsverkündigung mit sich bringt. Ein Schatz, der darin besteht, dass Boten ausgesandt werden, um das Wort Christi zu verkünden. Wir haben einen großen Schatz zu verkündigen, eine Botschaft von Leben und Tod. Sie rettet den Sünder aus seiner Erstarrung in Sünden und Übertretungen und gleichzeitig bewahrt er ihn vor dem Zorn Gottes, denn Jesus Christus hat alles am Kreuz getragen. Es ist vollbracht, hat er ausgerufen. Warum sollte man eine so großartige Nachricht unter einem Leuchter und verstecken unter einem Leuchter. Warum nimmt man so eine großartige Nachricht und vergräbt sie in der Erde auf einem Feld, damit niemand sonst durch ihren Schatz gesegnet werden kann? Wir verkündigen die Botschaft, weil wir überzeugt sind wie Paulus, Römer 1, 16 bis 17. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die da rettet jeden, der glaubt, den Juden zuerst, ebenso den Griechen. Denn in ihm wird die Gerechtigkeit Gottes offenbart, aus Glauben zum Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Und wir tun dies mit Ausdauer. Wir laufen den Lauf mit Ausdauer, der uns auferlegt ist, der vor uns liegt. Hebräer 12, 1 bis 2. Da wir nun von einer so großen Wolke von Zeugen umgeben sind, lasst uns ablegen alle Last und die Sünde, die uns ständig umstrickt. Lasst uns mit Ausdauer den Lauf laufen, der vor uns liegt, indem wir auf Christus sehen, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der die Freude gering achtete und das Kreuz erduldete, der die vor ihm liegende Freude sah, das Kreuz erduldete und die Schande gering achtete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Brüder und Schwestern, wie schön sind die Füße, die die gute Nachricht tragen. Werdet ihr die gute Nachricht weitertragen? Werdet ihr die gute Nachricht in eure Familie, in euren Arbeitsplatz tragen? Dorthin, wo Gott euch berufen hat, werdet ihr die frohe, große Botschaft, diesen großen Schatz dorthin tragen? Werdet ihr die Schande und die Kritik der Ungläubigen um Christi willen ertragen? Werdet ihr seine Herrlichkeit verkündigen, wenn ihr die Hoffnung verteidigt, die in euch ist? Wenn ihr die Botschaft erhöht des Retters alle Tage eures Lebens? Wirst du den Namen des Herrn anrufen, wenn du Schwierigkeiten erleidest? Wenn du Krankheit ertragen musst und alle anderen Arten von Versuchungen, die an dich herangetragen werden? Wirst du den Namen des Herrn anrufen, den Anfänger und Vollender deines Glaubens, wenn dir alles genommen wird? Rufe den Namen des Herrn an für deine Rettung, o Sünder. Es ist eine Botschaft des Lebens und des Todes. Es geht um Leben und Tod. Rufe den Herrn an, denn er allein rettet. Rufe den Namen des Herrn an. Rufe Jesus Christus an. Lasst uns beten. Welch großes Gnadengeschenk ist Christus, unser Herr. Es gibt nichts hier auf Erden, das damit vergleichbar wäre. Die unvergleichlichen Herrlichkeiten, die uns geschenkt sind, uns als Erben, die wir in Gottes Familie adoptiert wurden. Vater, hilf uns, dass wir diese großen Schätze, diesen großen Schatz nicht als Selbstverständlichkeit heranziehen und verstecken, sondern dass wir es auf unserer Brust tragen, auf unseren Köpfen tragen, vor uns her und es proklamieren an den Orten, wo du uns hinsendest, wo wir berufen sind. Gib uns, Herr, den Mut, solche großartigen Wahrheiten zu proklamieren. Hilf uns durch diese großartige Botschaft, Sünder nach Hause zu rufen, dass sie die Botschaft hören, kommt zu mir alle, die ihr beladen seid, denn ich will euch Ruhe schenken. Vater, lass uns immer unsere Hoffnung in Jesus Christus setzen und unsere Sünden und Ängste wegwerfen und sie auf Christus legen, der sie getragen hat, willig, demütig und vollendet hat. Wir bitten dieses in Jesu Namen. Amen.